Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich ganz herzlich, Sie wieder aus Chicago vom amerikanischen Krebskongress zu begrüßen. An meiner Seite eine treue Weggefährtin aus Bochum. Nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr in der ersten Liga weiterhin spielt. Und Anke Reinacher-Schick, Chefärztin aus Bochum. Wie war es bisher bei dir?
Ja, erstmal sind wir wirklich froh, dass Bochum noch in der ersten Liga ist. Das war auch sehr aufregend. Leider hat es natürlich mit Dortmund nicht geklappt, aber war natürlich auch super, dass sie das Champions-League-Finale geschafft haben. Aber nein, wir wollen ja jetzt vom Kongress berichten. Ja, also ich glaube, was aus deutscher Sicht und aus Sicht der gastrointestinalen Onkologie sicher am spannendsten war, war die ESOPEC gestern von der Plenary Session. Also ich glaube, wir können...
Auch ein Westfale.
Absolut. Und das auch, gehört zur Universität Bielefeld. Also nochmal Glückwunsch auch nach Ostwestfalen. Und vorgestellt hat der Jens Höppner die sogenannte ESOPEC-Studie. Das ist eine Studie zum oberen Gastrointestinaltrakt, also Adenokarzinome des Ösophagus. GE Junction war auch noch dabei. Und es wurde ganz traditionell geprüft, neoadjuvant flott oder perioperativ flott versus cross. Und dann, man kann ja sagen, cross ist ein holländisches Schema, flott ist natürlich das deutsche Schema von Zala Albatran und das 1:0 für Deutschland. Definitiv hat flott hier, war hier überlegen und ganz tolle Studie, über 400 Patienten, super rekrutiert und da Glückwunsch nochmal an die Studiengruppe und ja, positive Studie, Abstract Number One, was möchte man mehr?
Diskutiert wurde ja auch von der Strahlentherapeutin etwas kritisch, ob es wirklich so ist, dass man auf die Strahlentherapie verzichten kann beim Ösophaguskarzinom. Wir werden das sicherlich auch bei uns in Paderborn heiß diskutieren. Wie werdet ihr in Bochum machen?
Naja, wir sind sehr medizinisch-onkologisch getrieben. Wir haben natürlich auch, arbeiten gerne mit unseren Strahlentherapeuten zusammen, aber beim Adenokarzinom haben wir bislang sowieso keine Strahlentherapie eingesetzt. Für uns war flott das Standardschema bei den AEGs und auch bei den Barrett-Karzinomen. Ich glaube, was man schon sagen muss, ist, das ist der Cross-Vergleich war natürlich nicht der Vergleich, den wir jetzt heutzutage haben. Wir haben natürlich jetzt mit der Checkmate-Studie 577 haben wir natürlich die Nivo-Erhaltung beziehungsweise adjuvante Therapie mit Nivo noch dabei. Also ist nicht ganz das, was wir jetzt als Standardarm hätten. Aber es bleibt festzuhalten, das war zu wenig Systemtherapie für diese Patienten und da bleibt und ist für mich flott der Standard und das wird auch so bleiben. Plattenepithelkarzinom ist natürlich ganz anders, das ist klar. Da ist Cross selbstverständlich der Standard und bleibt es auch.
Bleiben wir noch kurz bei der Presidential Session. Ich bin ja auch Palliativmediziner, du auch. Und da gab es auch ein interessantes Präsentation, da wurde gezeigt, wie betreuen wir letztlich Palliativ-Care-Patienten beim Lungenkarzinom mit Telemedizin. Und da kam für mich erstaunlicherweise heraus, dass die Telemedizin, die Patienten, die einmal im Monat durch Telemedizin betreut wurden, das war nicht unterlegen. Wie fandest du diese Daten?
Also ich finde es einmal super, dass wir eine Studie aus der Palliativmedizin überhaupt in der Plenary haben. Ich glaube, wenn du dich erinnerst, wir hatten vor einigen Jahren mal eine Studie zu Palliative Care überhaupt. Und bringt das was für Patienten? Ja. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig festzuhalten ist, das waren keine Hospice-Patienten. Das haben sie ja auch genauso festgelegt. Das sind keine Patienten, die kurz vorm Lebensende sind, sondern das sind frühes Einbinden von Palliativmedizin in die Behandlung von Menschen mit metastasierter Erkrankung, in dem Fall Lungenkrebs, ist erstmal richtig und wichtig. Und das, und was die gemacht haben, ist nun wirklich interessant. Wir haben immer mehr Ressourcenknappheit. Wir haben immer mehr das Problem hier in Amerika natürlich noch mehr wie bei uns. Aber du bist ja auch aus einem eher ländlichen Gegend und da ist es nicht ganz so einfach, immer für die Patienten ins Zentrum zu kommen. Und ich glaube, dass man Telemedizin nutzen kann und Patienten sich dadurch nicht schlechter behandelt fühlen, sondern die Lebensqualität ähnlich ist, die Betreuung ähnlich ist. Also ich glaube, das ist ein super wichtige Botschaft, die wir auch weiter entwickeln sollten. Ich glaube, wir sollten auch in Deutschland viel, viel mehr in der Richtung machen.
Genau, also auch wir haben immer weniger qualifizierte Palliativärzte und das ist schon mal eine Erleichterung oder eine Perspektive zumindest, wie wir die Patienten betreuen können. Gastrointestinale Onkologie ist sozusagen dein Schwerpunkt und ich habe ja auch damals bei Herrn Schmoll angefangen beim CRC, aber so richtig schnell weiter geht es nicht. Gab es irgendwas Neues beim Kolorektalkarzinom?
Also es gab nichts Bahnbrechendes, das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite gab es, glaube ich, schon drei Abstracts zu Leber, also Liver-only metastasierten Patienten, die schon wirklich interessant und auch wichtig waren.
Das fand ich ganz interessant, denn eigentlich habe ich immer gesagt, also wir werden ja viel von den Patienten gefragt, ja, kann man nicht letztlich die Leber herausnehmen und eine neue machen? Und da war meine Antwort immer strikt, nein, das geht nicht. Das hat man schon in den 80er, 90er Jahren probiert und die Patienten sind alle ganz schnell gestorben. Und jetzt kam wirklich, da hatten die mich wirklich überrascht haben.
Genau, die Transmed-Studie der Franzosen, René Adam, hat die Studie vorgestellt. Das war schon wirklich eindrucksvoll. Also ich habe genau wie du mal gesagt, ach, die 5-Jahres-Überlebensrate ist so schlecht. Es gab ja ein paar wenige Daten zur Transplantation aus den 90er, 0er Jahren. Da war das Überleben so schlecht, hat man gesagt, macht man nicht. Aber die Franzosen gemeinsam mit den Belgiern in, glaube ich, 20 großen Zentren haben letztlich über 5 Jahre insgesamt knapp 100 Patienten eingeschlossen. Und was ist rausgekommen? Rausgekommen ist, dass, und zwar, einmal muss man sich die Einschlusskriterien angucken. Das sind Patienten mit diffus lebermetastasierte Erkrankung, die nicht resektabel sind, wo wirklich einige Experten gesagt haben, ist nicht, und die aber stabil sind unter Chemotherapie, die jung sind, die fit sind, die keine BRAF-Mutation haben, die niedriges CA haben, also wirklich die Besten von den Besten und nicht noch 3 Lungenherde und vielleicht ist da was, sondern diese Patienten, da haben sie auch eben nur in diesen großen Zentren über 100 Patienten gescreent und ungefähr 100 eingeschlossen, die scheinen von der Transplantation zu profitieren. Also das ist positiv, Chemotherapie plus Transplantation versus Chemotherapie alleine war positiv. Also das muss man sagen, war ein eindrucksvoller Hazard Ratio, glaube ich, von 0,7 und. Das kann man nicht wegdiskutieren. Dennoch ist es wichtig zu schauen, welche Patienten sind das? Also wir können nicht hergehen und sagen, morgen kommt ein Patient, da ist die Schwester dabei, die macht eine Lebensspende und übermorgen transplantieren wir die Patienten. Das funktioniert nicht, weil es, glaube ich, sehr, sehr strikte Kriterien sein müssen, weil natürlich auch die Morbidität hoch ist, das Eingriff.
Aber da wird sich sicherlich auch wieder ein Fenster für unsere Patienten öffnen und eine Perspektive. Das ist, fand ich auch sehr gut.
Weitere Studien, ja klar. Also da gab es schon noch andere. Ne? Also die Lebertransplantationsstudie, glaube ich, war so, da müssen wir gut, wir werden auch von der AIO ein Statement machen aus der Colon-Gruppe. Wir müssen sehr gut kommunizieren, dass das nicht ein Standardeingriff ist. Das ist wichtig. Und dann hatten wir eben noch die Collision. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Das ist RFA versus Resektion. Bislang ist ja in allen Leitlinien natürlich die Resektion preferred. Und wenn man dann Patienten nicht ausreichend zurecht sind oder das blöd Licht, dann kann man eben eine RFA oder eine Lokalablation machen. Das ist jetzt in dieser Collision-Studie letztlich erstmals prospektiv gut dokumentiert, dass es gleichwertig ist, gleichwertig zur Resektion.
Da freut sich mein Radiologe, weil er das auch leidenschaftlich gerne macht und da haben wir auch einen Baustein wieder mehr. CRC geht es nicht so richtig weiter. Es gibt eine kleine Subgruppe beim Kolorektalkarzinom, die Mikrosatelliten instabilen. Da haben wir wirklich fantastisch. Also solche Kurven wünscht man sich.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Wir haben ja jetzt natürlich vor einigen Jahren ja die 177 gesehen mit dem Pembrolizumab bei den MSI-High-Patienten. Das ist klar, das ist Standard, Monotherapie. Und jetzt sind ja schon im Januar die 8-HW-Daten vorgestellt worden, also von Ipi-Nivo versus Chemotherapie nach Standard. Und da sind jetzt nochmal reifere Daten vorgestellt worden, aber nur zur Kombination versus Chemotherapie. Und die Hazard Ratio war, glaube ich, 0,21. Ich kann mir nicht erinnern, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt so eine Hazard Ratio gesehen haben bei den metastasierten Patienten. Und was interessant war, fand ich, diejenigen, die mit Ipi-Nivo gestartet haben, klar, die waren ganz oben, ne? Die hatten, glaube ich, 2 Jahres Überleben von irgendwie über 80%, also rezidivfreies Überleben, beziehungsweise progressionsfreies Überleben. Und dann haben wir aber die Patienten gesehen, die einen Crossover hatten. Und zwar 67%, glaube ich, konnten Crossover haben und die haben trotzdem noch einen Mega-Benefit gehabt. Also die primär gestartet haben mit der Kombination. Also das fand ich schon echt interessant. Du kannst das nicht aufholen. Also du musst mit Immuntherapie starten, du kannst ja mit Chemo starten und dann irgendwann dich Immuntherapie geben. Das funktioniert nicht.
Mhm. Also auch hier wieder in dieser Tumorentität früher Einsatz einer Immuntherapie. Das ist schon toll. Du musst leider heute schon auch abreisen, weil die Klinik wartet. Morgen haben wir noch den Obergastrointestinaltrakt und HCC. Erwartest du was Spannendes da noch?
Genau, ich glaube, da kommen jetzt nochmal Daten von der Checkmate-Studie vom HCC. Ich glaube, es ist überhaupt der letzte Talk überhaupt beim Kongress. Ja, ist ein bisschen schade, dass der obere GI-Trakt wirklich am Dienstagmittag ist oder am Dienstag späten Vormittag, weil das ist natürlich schon nochmal ein Highlight für uns. Aber gut, so ist es nur. Ich werde versuchen, das dann gestreamt von zu Hause schon zu verfolgen. Bis dahin bin ich wahrscheinlich zurück. Und dann sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, wir sehen heute auch ein bisschen später noch in den Rapid Orals die längeren Daten zum Rektumkarzinom und MSI-H von Churchick. Na, da warten wir auch nochmal drauf. Das ist sicherlich nochmal spannend. Und ja, wir können ja auch, ansonsten waren einige, das möchte ich auch nochmal erwähnen, waren einige auch Sekundäranalysen von der AIO. Die Feiergruppe hat wieder viel gemacht. Aus der Panama-Studie ist einiges gekommen. Und das ist immer ganz nett zu sehen, wenn man dann die jungen Leute da vor den Postern stehen sieht und die dann die Möglichkeit haben, auf den Krebskongress zu fahren. Also das war schon sehr schön zu sehen. Und da freut mich natürlich auch für die AIO und natürlich auch für die Leute.
Ja, das finde ich auch toll. Hier diese Vernetzung und auch auf dem wichtigsten Krebskongress der Welt seine Daten zu präsentieren. Man kann sich an einzelne Patienten erinnern, die auf dem Poster denn sind. Und das ist dann auch wirklich toll, denn auch so bin ich in die Onkologie gestartet und freue mich immer wieder hier zu sein. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir einen guten Heimflug und ich hoffe, dass wir uns in Barcelona beim ESMO wiedersehen und schauen wir da mal, was es da so Neues gibt.
Prima, vielen Dank. Dir auch einen guten Flug.